Hallo Leute, grüßt euch. Herzlich willkommen bei 90 Minuten, der Fußball-Podcast von den Fans für die Fans. Hier ist der Luca.
Hier ist der Gernot.
Und wir sind jetzt bei Folge 2. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig die Folge 1 gehört. Ihr könnt uns gerne darüber auch nochmal ein Feedback geben, was euch jetzt in der Folge erwartet. Wir haben gar nicht so viele Themen auf dem Zettel. Wir haben als erstes natürlich die Begrüßung, ja, wie ihr gerade live dabei seid. Danach habt ihr den Kadercheck und die Gruppen. Das verbinden wir beides. Also wir gehen die Gruppen durch und dann schauen wir uns die einzelnen Kader der Teams an. Geben dabei schon mal dann, wenn wir eine Gruppe abgeschlossen haben, eine kleine Prediction, wie wir uns die Gruppe vorstellen. Ja. Danach, wenn wir das hinter uns haben, geben wir den Turnierbaum nochmal durch. Wir können jetzt nicht jedes Halbfinale predikten, ja, aber wir können dann schon mal schauen, wer wird dann vielleicht im Viertelfinale aufeinandertreffen, im Halbfinale. Und im Finale können wir ja schon mal einen kleinen Geschmack geben. Dann können wir nochmal auch sagen, wer eine Überraschungsmannschaft werden könnte. Alles Themen, die wir abarbeiten. Und dann gibt es einen Teaser für unsere zweite Halbzeit, weil wir machen heute nur die Halbzeit 1, 45 Minuten für die EM, weil wir wollen uns für Sonntag noch 45 Minuten nehmen für den letzten Bundesligaspieltag, wo wir die erste und zweite Liga nochmal durchgehen, plus die internationalen Ligen, wo wir einfach über die noch ein bisschen reden werden.
In Spanien wird ja auch die Meisterschaft noch entschieden, dass wir dann darauf eingehen. Kleine Info nochmal am Rande. Wir haben jetzt einen frischen Instagram-Channel, der heißt 90 Minuten der Podcast. Alles zusammengeschrieben, findet ihr ohne Probleme. Lasst da gerne ein Follow da, da kommen auf jeden Fall immer die Updates, wann die Podcasts kommen, um was es geht. Da gibt es immer dann schon einen kleinen Teaser, einen kleinen Review. Deswegen lasst da gerne ein Like da. Da könnt ihr auch gerne dann mit uns in Kontakt treten, Fragen stellen, falls ihr welche habt. So, und dann wollen wir die Begrüßung auch kurz halten und fangen schon dann jetzt mit unserem Thema an.
Genau, fangen jetzt mal an. Wir haben hier 6 Gruppen abzubearbeiten. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit der Gruppe A an. Die erste Gruppe ist ja klar. Da haben wir 4 Teams drin. Wir haben einmal die Türkei, Italien, Wales und die Schweiz. Der Gernot wird euch jetzt mal von der Türkei den Kader vorlesen. Dann gibt es von uns da eine kleine Meinung.
Also, Kader von der Türkei wurde veröffentlicht. Der erweiterte 30-Mann-Kader. Ich werde jetzt erstmal eher die Schlüsselspieler nur nennen, weil den ganzen Kader jetzt vorzulesen ist natürlich jetzt nicht notwendig. Ich denke, die wichtigsten Spieler dürften Burak Yilmaz definitiv sein, 100%. Den sie im Angriff dabei haben, der bei Lille eine überragende Saison gespielt hat. Ist mit Sicherheit auch der Schlüsselspieler bei der EM.
Wird er sein, auch gerade frisch heute reingekommen, Spieler des Monats der Ligue 1 geworden.
Verdient.
Auf jeden Fall verdient.
Und darüber hinaus andere Eckpfeiler des Teams, auf jeden Fall Hakan Çalhanoğlu. Mhm. Und in der Abwehr natürlich auch
Saison gespielt bei AC Mailand.
Kaan Ayhan, der dürfte euch noch ein Begriff sein aus Schalker Zeit, mittlerweile bei Sassuolo unter Vertrag.
Freistoß Gott.
Und Ozan Kabak natürlich auch. Ja, das Team um die Türken, dazu kommen wir später natürlich nochmal, ist auf dem Papier jetzt nicht so gespickt mit Stars, ist aber wie immer, Türkei ist immer eine unangenehme Mannschaft, da können die Deutschen auch ein Lied von singen.
Kämpferteam natürlich.
Richtig. Dann kommen wir schon mal zu Italien und deren Kader. Italien hat wenige Überraschungen dabei. Italien dieses Jahr eher nicht so stark, meiner Meinung nach, vom Kader. Hat natürlich die altbekannten Eckpfeiler. Haben im Sturm ein Chiesa, ein Immobile. Immobile natürlich sehr, sehr wichtig fürs Team. Sehr, sehr wichtig. Im Mittelfeld Verratti, Pellegrini. Die Jungs, die man halt da auch erwartet hat. Und in der Abwehr ihre eingebürgerte Juventus-Innenverteidigung um Bonucci und Chiellini, die sie wie seit wahrscheinlich 20 Jahren wieder dabei haben. Im Tor nicht Buffon dabei, aber sagen wir es mal so, mit Donnarumma sind die ganz gut aufgestellt.
Ja, da haben sie auch einen guten Vertreter gefunden.
Genau. So, das waren die ersten 2 Teams. Dann kommen wir nochmal zu, also bei Wales brauche ich euch den ganzen Kader nicht vorlesen. Ich glaube, das Team um Gareth Bale besteht aus Gareth Bale.
Und Ben Davies, super
Sache. Ben Davies, Aaron Ramsey, da sind natürlich auch die ein oder andere Granate dabei, aber jetzt nicht der Erwähnung wert. Und dann haben wir noch unsere Freunde aus der Schweiz dabei, mit sehr vielen Bundesliga-Legionären. Ja, Jan Sommer, Gregor Kobel, super Saison bei VfB Stuttgart gespielt, hat sich auch diese EM-Teilnahme redlich verdient. Mhm. Mittelfeld finde ich sehr, sehr gut. Cipril Sow, Frankfurt-Fan, ihr wisst es. Mhm. Steven Zuba, Dennis Zakaria, Granit Xhaka, Ruben Vargas von Augsburg, Shaqiri von Liverpool, also die haben schon den ein oder anderen Namen. Auch eine Mannschaft, da kommen wir später nochmal dazu, bei Überraschungsmannschaften hat auf jeden Fall das Potenzial, diese Gruppe zu überstehen, meiner Meinung nach.
Hat das Potenzial, auf jeden Fall.
So, das sind die vier Teams auf jeden Fall. Jetzt kann euch ja der Luca erstmal seine kleine Einschätzung zum Team geben, also der Gruppe geben.
Genau, meine Einschätzung wäre jetzt mal, ich würde Italien da ganz klar auf die Nummer 1 setzen. Ja, das ist für mich eigentlich in der Gruppe keine Frage. Danach muss ich ehrlich sagen, wird es schwierig. Ja, ich finde Türkei, Wales und Schweiz sind drei Kämpferteams, wobei ich dann eine Mannschaft wie Schweiz, glaube ich, da als Fußballer schon am besten ansehe.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Hätte ich jetzt gesagt. Aber es wird schwierig, also eine Einschätzung da abzugeben. Ich wollte aus dem Stegreif als erstes die Türkei auf Platz 2 setzen, dann ist mir Schweiz eingefallen. Also ich würde es mal so sagen, ich glaube Gruppenletzter
dürfte Wales werden.
Es wird dann ein Zweikampf zwischen Türkei und Schweiz. Ja. Und ich weiß nicht, wie du schon gesagt hast, die Türken spielen relativ unangenehm, wie die Schweizer damit zurechtkommen werden.
Naja, das Problem ist, das ist eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe, wie der Luca schon gesagt hat, anders als andere Gruppen, zu denen wir noch kommen. Ich habe tatsächlich die Schweiz doch vor der Türkei, weil die Schweiz einfach meiner Meinung nach von den Einzelspielern her stärker ist. Aber wie gesagt, die Türken haben halt den ein oder anderen Unterschiedsspieler dabei. Und Burak Yılmaz hat eine überragende Saison gespielt bei Lille. Deswegen,
du darfst auch nicht den Yasici vergessen.
Natürlich. Und da haben sie auch noch Cengiz Ünder, den darfst du auch nicht vergessen.
Stimmt. Also ich,
es ist schwierig. Ist
schwierig. Also meiner Einschätzung nach sage ich euch, dass ich eine Prognose abgebe, wie wir das gesagt haben. Ich setze die Türken einfach mal auf Platz 2 und die Schweiz auf Platz 3. So wird jetzt einfach mein Gruppentipp aussehen.
Ich glaube nicht mal, dass Italien sicher auf der 1 ist. Hat einfach den Hintergrund, Italien nicht mehr so aufgestellt, wie man sie von früher kennt. Meiner Meinung nach auch kein Anwärter auf den Titel.
Auf gar keinen Fall.
Auch nicht, keine Ahnung, Italien ist mehr der Name nur noch. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schweiz oder Türkei auch den ersten Platz angreifen. Weil Italien schlagen kannst du ohne Frage. Und wenn du die Italiener erstmal geschlagen hast, ich denke, Wales wird sich als... Da werden die 3 Punkte wahrscheinlich für alle... Also wer da Punkte liegen lässt, der wird am Ende ausscheiden als Dritter.
Genau.
Gehe ich von aus. Sie können Stolperstein sein, aber sollten für die Mannschaften, die wirklich weiterkommen wollen, eigentlich kein Hindernis darstellen. Deswegen wäre mein Tipp Italien, Schweiz, Türkei, Wales.
Das heißt an die Tischtennisplatte.
Nee, aber ja.
Kurzer Cut. Ah, die Türkei sind auf Platz 2. Okay, ich würde sagen, schließen wir damit Gruppe A mal ab. Kommen direkt in Gruppe B, die für mich, wenn ich sie hier gerade durchlese, meiner Meinung nach eigentlich deutlich klarer ist als die
auf jeden Fall.
Gruppe Nummer A. Wir haben als erstes Dänemark, dann haben wir Finnland, Belgien und Russland.
Fangen wir mal mit Belgien an. Belgien, nur mal kurz was zu denen. Das ist die letzte Chance für diese Generation, Titel zu gewinnen.
Auf jeden Fall. Ich habe bei den Belgien, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe bei Belgien immer noch im Kopf, das ist eine junge Truppe, ja, weil ich das irgendwie von der WM 2014 noch so im Kopf habe.
Jesse Lingard-Problem.
Dass es noch eine junge Truppe ist, aber das sind sie ja gar nicht mehr.
Nee, das sind gestandene Stars mittlerweile.
Eden Hazard, der seine 30 Jahre erreicht hat, oder 29, könnte knapp da sein. De Bruyne, der knapp bei den 30 ist. Und Dries Mertens, der schon relativ alt ist. Lukaku ist in einem guten Fußballalter, sage ich mal. Ich glaube, 28 haben wir den jetzt. Eine relativ, ich weiß nicht, wie beide dabei sind. Gernot sagt euch das gleich. Jan Vertonghen und Tobi Alderweireld. Ich weiß nicht, ob die in der Abwehr dabei sind. Aber Belgien,
ja,
wie
sind sie.
Gernot schon sagt, muss ich recht geben, das wird die letzte Chance sein. Weil natürlich kommen da Spieler nach. Ja, mit einem Yuri Tielemans haben sie da einen guten Sechser. Aber die müssten.
Also, kommen wir mal zum Kader. Der Kader sieht im Vergleich zu anderen Nationen, zu denen wir noch kommen, nicht so stark aus. Aber das Problem bei Belgien, also für sie ist es gut, für andere Mannschaften ein Problem. Die erste Elf, die da spielt, die hat ganz üble Qualität.
Ja.
Das Problem bei Belgien war über die Jahre eigentlich immer, dass sie in den Spielen, wo es wichtig war, einfach nicht mehr performt haben. Die sind immer durch die Qualifikation marschiert, wie sonst nur England eigentlich. Aber in den wichtigen Spielen haben sie einfach nicht abgeliefert. Deswegen sage ich ja auch, wie der Luca auch gesagt hat, das ist das letzte Jahr. Denn das, was die in diesem Jahrgang, in dieser Generation da teilweise auf den Platz bringen können, das kommt halt nicht mehr nach. Da kommen Vereinzelspieler nach, aber wenn man sich das schon durchliest, du hast im Angriff die Wahl, du hast einen Eden Hazard, einen Dries Mertens, einen Romelu Lukaku, hast einen Benteke dabei, der natürlich jetzt, der Name ist ein bisschen aus der Weltspitze verschwunden, aber es ist eine EM, der wird als Joker da reinkommen und der ist kein schlechter Backup-Stürmer. Was Lukaku für eine Saison bei Inter Mailand gespielt hat, brauchen wir nicht drüber reden.
Nee.
Im Mittelfeld haben sie Für mich mit Bruno Fernandes einen der besten 10er, 8er der ganzen Welt, mit Kevin De Bruyne. Mhm. Das ist...
Ist einfach so.
Ist einfach so. Und haben natürlich auch den Bruder vom Eden Hazard noch dabei, den Thorgan. Und Axel Witzel ist da noch im Mittelfeld. Juri Thielemans, der wurde auch schon
genannt. Wird Axel Witzel fit? Ist er benannt?
Er ist im erweiterten Kader, ob er sich natürlich dann durchsetzen kann. Ich denke, Juri Thielemans, auf den werden sie setzen.
Auf den werden sie setzen.
Deswegen schwierig. Kann sein, dass sie De Bruyne auf die 8 nach hinten ziehen. Das muss natürlich nicht sein. Und die Abwehr, da unterstützen die beiden Altmeister, die Luca vorhin schon genannt hat, Vertonghen und Alderweireld, werden unterstützt von Boyata und von Vermaelen.
Ich muss sagen,
die Abwehr ist definitiv
das Problem. Also ich sag mal, die haben mit Courtois wirklich einen super Keeper, ja, auch eine sehr, sehr starke Saison bei Real Madrid gespielt. Ich würde mich jetzt einfach mal aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn sie den dieses Jahr nicht ein Tor hätten, würden sie gar nicht um die Meisterschaft überhaupt noch mitspielen, weil der hat wirklich überragend gehalten. Aber die Abwehr, wenn ich das jetzt so höre, Boyata, guter Innenverteidiger für die Bundesliga, ja, aber auch nicht mehr so jung, wie ich gedacht habe. Ich habe hier letztens auch gedacht, das wäre noch ein aufstrebendes Talent wie der Jordan. Er wäre so seine 24 Jahre alt.
Ist er aber nicht.
Deshalb auch ein Vermaelen. Ist auch wie so ein Benteke aus der Weltspitze verschwunden. Und Jan Vertonghen auch langsam. Spielt jetzt bei Benfica. Will nicht sagen, dass es schlecht ist. Auf gar keinen Fall. Aber trotzdem aus der Weltspitze weg. Und da haben sie jetzt nur noch einen Tobi Alderweireld, der bei Tottenham spielt, die dieses Jahr auch nicht so eine gute Saison hatten.
Das kann man so sagen, ja.
Ja, definitiv. Kleiner Teaser, wir reden natürlich auch in der nächsten Folge noch über Harry Kane und die Spekulation, nur dass ihr da mal Bescheid wisst. Deshalb, also, wenn es da einen Knackpunkt gibt, dann definitiv die Abwehr, muss ich sagen.
Die Abwehr dürfte auch große Tempoprobleme bekommen, gerade wenn es dann gegen die starken Mannschaften wie Frankreich und so steht. Ja. Weiß jetzt nicht genau, wer da das Laufduell mit Mbappé annehmen soll. Meunier wird sicherlich nicht.
Ist er dabei?
Ist auch dabei, oh, ja, Gott. Ja. Habe ich bewusst nicht genannt. Ihr müsst wissen, Luca und Meunier, das ist keine große Freundschaft. Nee, aber kommen wir mal zu Dänemark.
Thomas Meunier, jedes Mal, wenn der bei Dortmund eingewechselt war, die wollen das Spiel noch verlieren.
Beim Supercup ist es auch mal so passiert. Naja, lassen wir das. Dänemark, zu der Mannschaft gibt es nicht so viel zu sagen. Die haben wie jedes Jahr ihre Eckpfeiler dabei. Natürlich ist Christian Eriksen da als allererstes zu nennen. Ist aber im Vergleich zu den letzten Großveranstaltungen nicht mehr der Christian Eriksen, der er war.
Wobei ich mir hier letztlich Statistiken von Christian Eriksen mal angeschaut habe und hatte ihn, ich sag mal, ein bisschen als Flop bei Inter ja, im Kopf. Aber ich habe mir die Statistiken angeschaut und muss wirklich sagen, zum Schluss hat er mehr und mehr bei Conte reingefunden, konnte mehr mit ihm anfangen. Hat sich jetzt doof angehört, aber muss man so sagen.
Ist halt so.
Kann man nichts machen. Und muss sagen, dass er doch da langsam wieder zu seiner Form findet. Also ich bin auf Eriksen, muss ich echt sagen, bin ich gespannt, was er da abliefert.
Wir sind aber schon noch weit entfernt von Eriksen Prime. Man muss dazu aber sagen, das ist das Gareth Bale-Problem. Bei Nationalmannschaften, gerade bei so Schwächeren, performen diese Stars immer wesentlich mehr, weil die ganz befreit aufspielen. Deswegen kannst du nicht vergleichen natürlich. Aber wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast ein 4-3-3 als Formation und gibst dir das Dreier-Mittelfeld mit Eriksen auf der 10 und auf der 6, Højbjerg und Delaney, hört sich erstmal nicht so schlecht an.
Super.
Im Angriff, Braithwaite ist für Barca-Verhältnisse Quatsch, aber für die Verhältnisse von Dänemark
in Ordnung.
Kein schlechter Spieler. Unterstützt noch von Yusuf Paulsen und von Robert Sko von TSG 1899 Hoffenheim. Auch bei denen ist es das Problem die Abwehr, also bis auf Simon Kjær, der mittlerweile sehr alt sein dürfte. Und Christensen von Chelsea ist da halt nichts. Ja. Muss mal so ehrlich sein. Tor haben sie unseren Kumpel in Kasper Schmeichel.
Super Torwart, wirklich ein super Torwart.
Und als zweiten Torwart, die Frankfurter kennen ihn, Frédéric Renault. Ja, die Eins wird's nicht. Blöd halt, wenn du in so einem Land eigentlich Torwart bist, dann kein schlechter Torwart bist, aber halt Kasper Schmeichel vor dir hast, dann wird's halt trotzdem in diesem Land eng. Wie Handanovic bei der Slowakei, wobei man da sagen muss, dass das beides Weltklasse-Torhüter sind und bei Dänemark ist weder der eine noch der andere Weltklasse-Torwart.
Schmeichel, findest du dich super? Nee,
also der ist ein super Torwart, aber ist kein Weltklasse-Torwart. Kommen wir zu den Russen. Die Russen haben, ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde, Russland hat gefühlt seit 20 Jahren denselben Kader jedes Jahr
ja, dabei. Ja, das stimmt.
Also immer
vorne Artem Dzyuba.
Immer, mit Kokorin.
Immer.
Es sind immer die beiden, dann hast du immer Dzagoev im Mittelfeld rumhüpfen. Ich denke mal, der Starspieler von denen dürfte Golovin sein, von Monaco.
Muss ich sagen, ich habe mir gestern das Pokalfinale angeschaut, Monaco gegen PSG. Muss sagen, Monaco hat mir da gar nicht gut gefallen.
Ja, auch nicht, die waren grau.
Muss aber sagen, dass wenn der einzige Spieler, der mir da jetzt in dem Spiel noch rausgestochen ist, mit seinen Flankenläufen Golovin war.
Golovin ist, man denkt, er ist richtig jung auch, aber ist er nicht.
Ist er nicht, das ist auch ein Phänomen.
Aber Golovin ist auf jeden Fall...
Er sieht halt auch aus wie 12.
Das ist richtig, aber der hat von allen das größte Potenzial, braucht man nicht drüber reden. Eine Frage, ich werde das jetzt nicht nachgucken, weil ich das ganz interessant finde. Wie alt denkst du, ist Juri Schürkow?
Juri Schürkow hört sich an, als wäre er 43.
Ey, den kennt der Linksverteidiger von Russland.
Keine Ahnung.
Bro, der ist gefühlt jedes Jahr dabei. Und das meine ich seit 2006, aber ist egal. Ist egal, nur mal nebenbei. Ja, Lunev im Tor von St. Petersburg, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und Finnland, würde ich sagen, sparen wir uns eigentlich, da fällt mir jetzt...
Radetzky im Tor.
Radetzky ist im Tor, Timo Pukki ist dabei, mehr gibt es da nicht zu sagen.
Nee, mehr gibt es da nicht zu sagen. Also
die Gruppe sollte eigentlich klar sein.
Eigentlich relativ klar sein. Also für mich, Gruppenprediction auf Platz 1 definitiv Belgien, auf Platz 2 würde ich Dänemark ansiedeln, auf Platz 3 würde ich Russland ansiedeln und auf Platz 4 kommt für mich Finnland. Das wäre jetzt meine Gruppenprediction, so würde ich die
Da habe ich nichts entgegenzusetzen. Also wenn sich Dänemark nicht gegen Russland durchsetzt, dann wäre das sehr fragwürdig. Und wenn Belgien einen Punkt abgibt in dieser Gruppe, dann fände ich das noch fragwürdiger. Wie gesagt, Belgien, letzte Chance, die müssen heiß sein. Ist der Wilmots noch Trainer von dem? Ist nicht mehr Trainer?
Ist nicht mehr Trainer.
Ich habe gerade nicht im Kopf, wer der Trainer ist. Das ist bei uns transparent. Da wird sich nicht vorher eine halbe Stunde lang informiert, wer wen trainiert. Das ist dann halt einfach so.
Ist einfach so.
Belgien für mich, aber trotzdem dazu gesagt, nicht mehr als ein Geheimfavorit für die EM, aber der Favorit der Gruppe.
Genau, da gebe ich dir 100% recht. Dann gehen wir direkt in die Gruppe C, angeführt von Holland, den Niederlanden. Dann kommen wir mit der Ukraine als zweite Mannschaft. Dann haben wir Österreich und Nordmazedonien für mich jetzt auch. Eine relativ klare Gruppe jetzt schon beim Durchlesen.
Die Niederlande finde ich sehr interessant, weil die sind das, was man denkt von Belgien zu sein, eine junge Mannschaft. Ja. Ich bin mal, bei dem muss ich, der Kader sollte
und ja. Und was jeden... mich interessiert, ihr könnt es wirklich mal uns bei Insta schreiben. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur uns zwei so geht, dass wir Belgien noch so jung im Kopf haben. Gebt uns da mal bitte euer Feedback, eure Meinung. Nicht, dass wir da irgendwie auf einem Esel festsitzen.
Das kann ja auch sein.
Falsch ist.
Übrigens nochmal danke an jeden Hörer vom ersten Podcast. Waren mehr, als wir jemals gedacht hätten mit dem ersten Podcast, als wir hier saßen, das aufzunehmen. Hat uns auf jeden Fall gefreut.
Sehr gefreut.
Deswegen, es kann sein, dass da auch da Dutzende sitzen werden und sich fragen werden, was reden die da für eine Kacke? Warum soll Belgien jung sein? Aber hey, wir stehen dazu.
Aber hey.
Kommen wir zu der Niederlande. Warum wollte ich jetzt Tottenham sagen? Naja, egal. Vielleicht liegt es am Bergwein.
Nee, super Tor geschossen übrigens.
War wirklich schön, bringt halt nichts, wenn man das Spiel gegen Aston Villa trotzdem verliert.
Super also, Tor von Regulo. Könnte ich mir vorstellen, den auch einzuschweißen.
Die Niederlande.
Kleiner Insider hier, dass ihr das auch mal wisst. Ich spiele in der Gruppenliga Fußball und habe es geschafft, den Linksverteidiger da erst ein Tor zu schießen. Und dieses Tor war ein gekonntes Eigentor. Deshalb fühle ich sehr mit ihm mit.
Ja,
ich glaube, ich weiß nicht, ob Reguilón schon mal ein Tor geschossen hat bei Tottenham. Keine Ahnung.
Bestimmt.
Ich habe es auf jeden Fall noch nicht geschafft, nur ins eigene Tor, weil ich von unserem Torwart angefaustet wurde, mir das Ding gegen den Kopf ist und dann halt im Tor gezappelt habe. Kannst nichts machen.
Von Fußball werde ich hier gar nicht anfangen zu reden, was bei mir da abgeht. Also, die Niederlande hat einen sehr, sehr starken Angriff, wenn ich mir das so durchlese. Also, du hast einen Wout Weghorst. Ich denke, die werden auf den Sätzen sogar im Sturm. Ich glaube, Luc de Jong spielt nicht. Ich glaube, die werden Weghorst spielen lassen.
Ja.
Und über die Außen hast du halt Daniel Mahn, Memphis Depay, Steven Bergwijn. Also viel Kluivert, Tempo.
Kluivert, oder? Ist er nominiert?
Kluivert ist nicht nominiert tatsächlich.
Ah, weil er bei der U21, glaube ich, mitspielen soll.
Das ist möglich. Ich hätte ihn aber auch, wenn ich die Namen jetzt, hätte ich nicht mitgenommen. Da gibt es ja auch noch einen Berghuis von Feyerot.
Mhm.
Und wie gesagt, ich finde auch den Daniel Mahlen extrem stark.
Sehr gut.
Deswegen, ja.
War auch ein super FIFA-Karte.
Mittelfeld natürlich angeführt von wem auch sonst? Frenkie de Jong. Und natürlich auch Wijnaldum. Das ist eine überkrasse 8. Also Top De Jong und Wijnaldum. Und wenn du dir dahinter noch den Gravenberch oder so stellst.
Hoffentlich kommt dann keiner auf die Idee, De Jong irgendwie wieder als Innenverteidiger zu ziehen.
Was ist eigentlich bei ManU mit Donny van de Beek passiert? Was war der gut bei Ajax? Super. Aber er ist auf jeden Fall nominiert. Warum ist der nominiert?
Keine Ahnung. Ich muss wirklich sagen, als der Wechsel vonstatten gegangen ist, habe ich gedacht, puh, krass für ManU. Wirklich. Weil die Saison hat mich der Fred überzeugt. Also ist immer noch kein Weltklasse-Spieler, aber ich habe gedacht, hat sich gemacht, ja.
Ja.
Und ich habe gedacht, Donny Malde, der wird auf jeden Fall gesetzt sein. Der neben Paul Pogba, gut, ist jetzt noch McTominay auch rausgekommen, den ich auch gut finde, ja. Gefällt mir sehr gut. Ich mag seinen Spielstil.
Hart.
Hart, finde ich ganz cool. Denke ich gerade an den Zweikampf mit Neymar, finde ich super.
Ja, finde ich auch.
Finde ich super. Und habe gedacht, der spielt sich da auf jeden Fall fest. Wirklich, ich war da komplett davon überzeugt. Aber das ist wieder das Thema, wo wir letztes drüber gesprochen haben, was ich dir mit der Eredivisie gesagt habe. Weißt du, dass da die Talente bzw. guten Spieler sehr glänzen. Ich will die Liga nicht schlecht reden. Aber wie ich das mit dem Ziyech gesagt habe. Ja. Ich habe auch vom Ziyech gedacht, der wird bei Chelsea geisteskrank einschlagen. Ist
er.
Nicht falsch verstehen. Super Fußballer. Wirklich ein super Fußballer. Braucht vielleicht ein bisschen, aber da merkt man, dass man die Ligen halt einfach nicht vergleichen kann.
Das ist so. Was Niederlande für mich ausmacht, ist ein sehr ausgewogenes Team. Die haben eine sehr, sehr starke Abwehr. Du hast eine Innenverteidigung mit Matthijs de Ligt. Super. Du hast St. Just. Du hast De Vrij. Das ist eine super Innenverteidigung. Ich würde mich freuen, wenn sie auf St. Just setzen.
Deshalb, ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, wer außer
De Ligt. De Ligt ist gesetzt, ja.
De Ligt ist gesetzt. Normalerweise, Van Dijk ist ja nicht dabei, wie wir alle wissen.
Van Dijk,
schade, hätte ich
das noch gesehen. Wer es noch nicht weiß, Van Dijk verzichtet freiwillig auf die EM. Der ist fit geworden, will sich aber auf die Saison bei Liverpool vorbereiten.
Genau, finde ich sehr schade. Also, ich kann ihn natürlich verstehen, muss ich sagen. Ich finde es halt schade. Hätte die Mannschaft als Kapitän angeführt, hätte ich gern gesehen, wirklich, weil ich finde... Gut, man weiß nicht, wie er da zurückkommt, muss man auch sagen. Klar, kann man nicht
wissen. Ist eine schwere Verletzung.
Ist eine schwere Verletzung. Kann man nicht wissen, aber wenn wir einfach von der Form ausgehen, hätte der Niederlande auf jeden Fall nochmal auf ein anderes Level hinten gehoben, weil der und die Ligt hinten ist einfach Weltklasse. Ja, müssen wir auch gar nicht drüber reden. Die Ligt ist für mich hinten gesetzt und
dann. Vergesst aber nicht, die haben auch einen Daily Blind.
Ja, aber der wäre für mich jetzt, sag ich von den Namen her, an Platz 4.
Puh. Der hat halt einen riesen Ruf in Holland.
Deshalb, für mich wäre er am Platz 4, weil er diesen Ruf hat, wird er wahrscheinlich vor St. Just stehen. Ich würde mich freuen, weil ich muss echt ehrlich sagen, er hat bei meinen super Leistungen abgeliefert. Ich würde ihn da gern sehen. Ich gehe jetzt aber mal von der Innenverteidigung von De Vrij und die Ligt aus.
Ich auch. Und links Van Aanholt, rechts Dumfries sollte gesetzt sein. Thor Citizen ist eine runde Mannschaft. Aber ob dann bei der Niederlande fehlt der Ausnahmespieler, finde ich. Du hast einen Frenkie de Jong, ja, die haben nicht diesen Ausnahmestar. Du hast vorhin
nochmal den auf dem Flügel, der dir das Spiel entscheidet. Bergwijn, super Spieler, auch noch jung. Ist halt kein Mbappé.
Ist kein Mbappé.
Und die haben den Ausnahmespieler an der Abwehr, der schießt dir aber keine Tore. Ja, drückt dir mal vielleicht einen bei der Ecke rein. Aber du erwartest nicht vom Van Dijk, wenn der ins Spiel geht, ist ja nicht dabei. Aber man erwartet nicht, ey, der köpft uns jetzt zum Sieg.
Kommen wir mal zu einer extremen Überraschungspotenzialmannschaft. Österreich. Bei Österreich jedes Jahr aufs Neue sehr, sehr viele Bundesligaspieler dabei, sehr viel qualitativ hochwertige Bundesligaspieler dabei. Du hast da im Angriff einen Kalajdzic. Du hast im Angriff, okay, Marko Arnautovic spielt nicht mehr am allerhöchsten Niveau, Shanghai, aber der liefert eigentlich jede Gruppe.
Der liefert ab.
Unisivo, sehr gute Rückrunde bei Mainz gespielt. Unterstützt wird das Team dann auch noch durch Gregoritsch. Ist kein schlechter Angriff, auf jeden Fall. Ja, Gregoritsch ist halt, ja... Auch so eine Sache beim Luca. Aber gehen wir mal aufs ich lese Ilsanka schon, ich kann kurz. Also wenn jetzt da Österreicher draußen sind, das soll jetzt nicht herabwertend klingen, aber Stefan Ilsanka ist meiner Meinung nach ein grauenvoller Fußballspieler.
Ich habe die These aufgestellt, ich weiß nicht, wie ihr mich fühlt, ich habe gesagt, wenn ich Fußballprofi wäre, ja, jeder orientiert sich immer an einem Cristiano Ronaldo und die orientieren sich an einem Neymar. Ich würde zu einem Stefan Ilsanka gehen und den einfach fragen, Junge, wie lange hast du es hier in dem Profigeschäft ausgehalten? Was machst du? Sag mir, wie du es machst. Ich habe da Bock drauf.
Ich glaube, da könnt ihr dir auch eine gute Antwort geben oder er wird dir halt ungespitzt ein Ding drücken.
Weiß ich nicht. Ich denke, zweiteres.
Ja. Im Mittelfeld hat Österreich mit Xaver Schlager, der für mich einer der, also der war die Überraschung der Saison für mich. Xaver Schlager war sowas von gut.
War sehr gut.
Gleiche
Spitch-Empfehlung kostet nur 8 Millionen.
Wird unterstützt durch Sabitzer.
Super.
Baumgartlinger, Leimer, Grilic und super, die ganzen cool. Österreicher, die in der Bundesliga rumhüpfen.
Top Mittelfeld. Außenverteidiger haben sie ein Trimmelspiel, haben sie ein Alaba-Spiel.
Alaba, Hinteregger.
Dragovic.
Bei Österreich ist der ganz gut. Ist ein Insider, den versteht ihr leider nicht. Den werden wir jetzt auch nicht auflösen. Das muss erst abgeklärt werden mit anderen Menschen. Aber wenn die Person, die damit gemeint ist, das hört...
Dann schick uns bitte eine Nachricht.
Ja. Gut, so viel gibt es zu Österreich nicht zu sagen. Die danach, zwei anderen Mannschaften, Ukraine und Nordmazedonien, sparen wir uns. Die müssen wir jetzt
wirklich nicht analysieren. Nimmt es uns nicht übel, wenn da ein Ukrainer das hört. Kapi, Es ist nicht bös gemeint, ja. Wir wissen, du verfolgst uns schon seit langem, aber hey.
Nächstes Mal.
Gibt eine Ukraine-Folge. Nächste EM. Wir können ja, ich habe vorhin schon mal das Christian, in der ersten Folge Christian Streich Special angefangen. Wenn ihr Lust auf so eine Special-Folge habt, wir können ja auch mehrere Sachen zusammenwerfen. Wenn ihr jetzt viele Ukraine-Fans dabei sind, werft uns rein.
Hey, wir sind Arbeitstiere. Wir machen das.
Hey, was denn?
Also.
Und dann haben wir noch Nordmazedonien. Ich glaube,
da lehne ich mich doch, weit aus dem
da kenne ich einen Spieler.
Pandev?
Goran Pandev. Der uns erschossen hat.
Das klingt jetzt ein bisschen falsch, aber ich weiß, was du meinst.
Meine Prediction: 1 Holland, 2 Österreich, 3 Ukraine, 4 Nordmazedonien.
Der Kerl ist wirklich wieder dabei, Pandev.
Ja, natürlich ist er dabei. Wahrscheinlich hat er noch mehr Haare als letztes Mal, wo er dabei war.
Ah ja, gut, die Gruppe sparen wir
uns. Ja, die sparen wir uns. Kommen wir in Gruppe D. Das ist auch meiner Meinung nach, wenn ich es jetzt so lese,
da spielt mein Top-Favorit.
Eine der spannendsten Gruppen: England, Kroatien, Schottland, Tschechien. Ich habe einen gewusst, dass Tschechien dein Top-Favorit ist.
Ja. Nee, Spaß beiseite, England.
Gebre Selassie.
England dieses Jahr, glaube ich, behaupten zu können, dass die sehr, sehr, sehr gefährlich für den Titel sind.
England gebe ich dir recht, aber was ich jetzt direkt im Kopf habe, weil England, das Land des Fußballs, so lange drauf wartet, was zu holen. Ich weiß nicht, ob das bei denen, wenn sie weit kommen sollten im Halbfinale, da irgendwie dann in den Köpfen rattert. Aber müssen wir da mal gucken. Ich gebe dir da auf jeden Fall recht, kann ich jetzt schon sagen. England eine Bombenmannschaft. Jetzt lasse ich ihn gerne mal mit dem Kader voran.
Gehen wir mal in den Angriff und ich werfe einfach mal ein paar Namen in den Raum.
Mhm, ich habe Angst.
Sterling, oh. Rashford, oh. Foden, oh. Sancho, Kane, Calvert-Lewin. Wer jetzt bei Calvert-Lewin schmunzeln will, hat die Premier League nicht verfolgt.
Ja, lassen wir so stehen. Was muss ich dazu sagen?
Gehen wir mal ins Mittelfeld.
Und damit weißt du, was das Schlimme ist? Hm? Der schlechteste momentan in der Form, Sterling.
Ja, ist krank, ja.
Das ist geistkrank.
Der war auch das ein oder andere Mal schon Captain von England, by the way. Der dürfte gesetzt sein. Ich glaube, die setzen recht voll auf die Bank.
Oh.
Ich denke, das...
Harte These.
Wir kommen... Wie denkst du? Erstes EM-Spiel, wir kommen zurück. Und ich sag das dann mal.
Richtig harte These. Also...
Eine kleine Anmerkung. Wir werden uns bei der EM jetzt nicht auf diese 45 Minuten beharren. Wenn das jetzt 60 Minuten oder 50 Minuten wären, werden wir es durchzocken, weil das ist das größere Thema. Und wie gesagt, wir wollen dieses EM-Thema dann auch ausführlich behandeln, dass ihr da Bescheid wisst. Also wenn wir jetzt am Anfang gesagt haben, es werden 45 Minuten, es werden 60, nimmt's uns nicht übel.
Gibt eine Verlängerung.
Gab eine Verletzungspause. Und VAR auch noch. Also.
Und VAR, also es ist wirklich alles schiefgelaufen. Der eine liegt auch immer noch da hinten. Ja.
Der liegt bei der Ecke, den hat noch gar keiner gesehen. Aber wie gesagt, England, da bin ich mal gespannt, wie die spielen werden. Ich gehe immer von einem 4-3-3 aus, weil es einfach am einfachsten ist, das dann sich vorzustellen, finde ich. Und ich gehe Stand jetzt davon aus, weil Harry Kane wird gesetzt sein im Sturm, über die linke Seite denke ich, dass sie mit Raheem Sterling spielen, rechts denke ich Sancho.
Er ist schon hart, ne? Du musst wirklich einen von denen draußen lassen. Also ich will mich da gar nicht festlegen, weil ich finde es sehr, sehr schwer. Also wenn es nach mir geht, ich die Namen lese, würde ich ein 1-4-5 spielen.
Ja, vorm stärkster Sancho von denen.
Momentan.
Weil das ist...
Wobei Kane ist auch wirklich...
Nee, den meine ich nicht, weil Kane ist gesetzt. Also so. Kane im Sturmzentrum, das ist gesetzt.
Gut, am vorm schwächsten muss man dann sagen, ist Sterling. Da muss ich halt, muss man halt gucken. Was der Coach macht. Ja.
Auch dabei ist auch Mason Greenwood.
Auch gut, aber da noch zu jung. Also ich sag mal, der spielt hinter Sterling und hinter Rashford da, ich sag mal, dann die dritte. Mason Greenwood ist der Mann für mich hinter Sancho. Für mich ist links Rashford und Sterling, das sind die zwei, und rechts ist für mich Sancho und Greenwood.
Ich weiß übrigens nicht, ob jemand das Interview von Gareth Southgate gehört hat, wo er den Kader benannt hat, aber was der da mit Jude Bellingham gemacht hat, der hat ihn mehr oder weniger zum Ritter geschlagen. Also ich gehe fest davon aus, dass Jude Bellingham spielen wird. Mit 17. Und der Typ ist unfassbar gut. Also Jude Bellingham
auch. Da hatten wir letztens schon ein langes Gespräch. Ich als Bayern-Fan, es wird nicht passieren, würde am liebsten 300 Millionen Euro in die Hand nehmen und diesen Phil Foden holen. Also ich weiß nicht, wie der Kerl Fußball spielt. Der hat einen Körper wie ein 12-Jähriger und kommt an jedem vorbei.
Und dann stellst du daneben noch einen Erfahrenen wie Jordan Henderson hin und dann hast du ein rundes Mittelfeld. In der Abwehr hast du die Qual der Wahl. Ich denke mal, über rechts wird Arnold spielen, obwohl ich Walker diese Saison besser fand.
Wan-Bissaka hast du da auch noch.
Alle übrigens auch wirklich dabei. Über links wird es ein bisschen eng. Reece James auch übrigens eine gute Saison, spielt auch dabei. Links Ben Chilwell ist, denke ich, gesaved.
Ist gesaved.
Wer auch noch dabei ist, übrigens Kieran Trippier. Also die haben so viele Rechtsverteidiger, das ist krank. Wenn die es wie bei FIFA machen, spielen die alle Innenverteidiger.
Die könnten Deutschland Pausenverteidiger abgeben.
Ja, und in der Innenverteidigung der allseits beliebte Harry Maguire.
Harry Maguire.
Und John Stones, denke ich, wird da auch zocken.
John Stones auch
gut. Im Tor spielt. Dürfte es Nick Pope oder natürlich John Pickford werden.
Weiß ich auch nicht. Schwierig.
Oder Dean Henderson, weiß ich nicht. England wie immer kein guter Torwart.
Da können sie, wir tauschen. Hey, mal ein Torwart gegen einen Außenverteidiger.
Das ist ein fairer Tausch, davon haben wir genug. Wobei, na, kommen wir später bei Deutschland dazu, wer da ausfällt. Dürft schon mal raten, wer da ausfällt.
Dann kommen wir zu Kroatien.
Kroatien, WM-Finalist vor 3 Jahren.
3 Jahre, das ist ein bisschen verwirrend, dass es jetzt die EM 2020 im Jahr 21 ist, aber hey.
Ich bin mir, als ich den Kader von denen durchgegangen bin, habe ich mich gefragt, wie die im WM-Finale waren. Ich will die jetzt nicht abschreiben, aber vom Kader finde ich sie sehr schwach.
Ja, also ich würde sagen, Kroatien, ohne die haben eine sehr, sehr gute WM gespielt, da schlecht reden zu wollen, war dann eine Überraschungsmannschaft, die es wirklich ins Finale geschafft hat. Ja. Würde denen in der Gruppe, um das vorwegzunehmen, da auf jeden Fall den Platz 2 zutrauen, aber danach, wenn sie auf den Gruppenersten treffen,
ganz interessant.
Ich mir das Schluss vorstellen.
Ganz, ganz interessant. Ohne. Ah doch, da ist er. Luka Modric. Ich dachte schon, er ist nicht dabei, weil er seine Karriere bei der kroatischen Nationalmannschaft beendet hat, aber er ist dabei. Ivan Rakitic war der Mann, der seine Karriere beendet hat bei Kroatien.
Genau.
Im Angriff, der sieht sehr dünn aus, bin ich ehrlich, haben sie Mislav Orsic, Ante Rebic dabei und Kramaric.
Nicht schlecht von den Namen her, aber kein
Anwärter. Zu dünn besetzt, seien wir ehrlich.
Orsic hat super gespielt, hat Tottenham rausgeschossen. Von dem habe ich aber so sonst noch nichts mitbekommen. Also ich weiß jetzt nicht, ich bin mal gespannt. Wenn er spielen sollte, bin ich auf Orsic gespannt.
Ja, und dann haben sie halt noch ein paar Namen. Ein Brekalo haben sie dabei, ein Kovacic haben sie dabei, ein Perisic haben sie dabei. Auch eine sehr alte Mannschaft Kroatien. Deswegen
nicht schlecht.
Unangenehm.
Unangenehm, aber ich würde...
Dürften Zweiter in der Gruppe werden, meiner Meinung nach.
Aber dann, wenn sie auch einen Gruppenersten treffen...
Wird es halt irgendwann auch
eng. Wird es eng. Also ich sag mal, wenn sie die einzigen Gruppenersten, wenn die Gruppenerster werden sollen, wo es ein knappes Spiel werden könnte, ist Italien, ja. Aber wenn ich jetzt sehe, Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Belgien, da wird es schon eng.
Die Gruppe ist auch gesaved mit England, Kroatien. Ich denke, Tschechien auf der 3. Und ich denke, Schottland auf der 4.
Wäre ich nicht so gegangen, ich hätte Schottland auf die 3 gesetzt und hätte da Tschechien auf Platz 4 gesetzt. Wäre jetzt mein
Gott. Weil du McTominay magst.
Ja, aber das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Ich weiß nicht. Ich habe auch einen Andy Robertson die ganze Zeit im Kopf. Ich glaube, dass Schottland auch sehr unangenehm ist.
Schottland ist immer sowas wie Nordirland. Du hast gar keinen Bock,
gar keinen zu zocken. Bock. Es ist wie, als hättest du Elf Roy Keynes auf dem Feld.
Ja, so in etwa ist es eigentlich. Ja, bei Schottland fehlt... Gut, wir brauchen jetzt auch nicht über die Klasse von denen reden, da...
Das können wir lassen.
Wir haben James Forrest, der hatte mal eine interessante Road to the Finals-Karte. Nur mal so nebenbei.
Ich würde sagen, das können wir lassen. Springen jetzt rüber in Gruppe E mit Spanien, Schweden, Polen und der Slowakei.
Das ist eine sehr schwache Gruppe. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwache Gruppe, wenn du mich fragst. Und ich sage euch auch warum, weil ich finde, die Enttäuschung der EM prognostiziere ich euch. Stopp. Es wird in der nächsten Gruppe einer ausscheiden, für den wird es eine Enttäuschung sein, aber das ist einfach der Gruppe geschuldet, die danach kommt. Die Enttäuschung für mich, die man so nicht erwartet, wird Spanien werden. Da lege ich mich jetzt fest, weil ich halte von Spanien gar nichts. Ich weiß nicht, rede erstmal ein bisschen über Spanien, bevor wir in den Kader reingehen, weil Spanien ist so ein Thema für sich.
Ich würde zu Spanien sagen, nach ihrer goldenen Ära haben die jetzt genau diesen Umbruch.
Das war Platin schon.
War Platin.
Das war Platin, war also.
Platin. Sind sie jetzt genauso, ich sag mal, in diesem Umbruch, wie wir es sind, ja? Und haben da auch noch keinen richtigen Weg rausgefunden, finde ich.
Mhm.
Keine schlechten Spieler, aber jetzt auch keine Spieler. Also für mich sind sie auf gar keinen Fall Favorit für einen EM-Titel. Die werden in der Gruppe meiner Meinung nach trotzdem auf Platz 1 landen.
Ja, aber das ist mehr der Gruppe geschuldet.
Aber danach
wird's eng.
Wird's auch eng.
Wer ist dein Star, dein Unterschiedsspieler bei Spanien dieses Jahr?
Steht auch in der Abwehr.
Nee, ich meine wirklich bewusst jetzt mal im Angriff, weil Sergio Ramos kämpft die ganze Zeit mit Verletzungen und so. Der ist dabei, aber nimm den mal nicht als so großen Faktor, der dieses EM, glaube ich, nicht sein wird. Weil er ist die ganze Saison nicht fit.
Ist Negredo dabei?
Jetzt bist du, ja, Roberto Soldado ist auch dabei. Nee, mein Unterschiedsspieler, das muss ich jetzt ganz ehrlich schon so sagen, und das klingt jetzt dümmer, als es eigentlich ist, Oyarzabal. Ist für mich der Spieler, der mich am meisten überzeugt hat in der Offensive von Spanien.
Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht.
Und das ist ein Problem.
Gebe ich dir auch
und recht. Und der zweite ist Ferran Torres, und der darf bei City nur spielen, wenn die sich schonen müssen. Und da schießt halt immer ein Hattrick.
Ey, also das finde ich auch. Also ich verstehe nicht, wenn ich der wäre, würde ich wieder von City weggehen, weil jedes Mal, wenn er spielt, gefällt er mir sehr gut. Aber was ich zu Spanien
sage... Laie zu Frankfurt.
Spanien hat auch immer noch, ich will nicht sagen, sehr unreife Spieler. Das ist der falsche Begriff. Ich finde jetzt zum Beispiel, Dani Olmo ist ein sehr guter Spieler für Leipzig. Ob es ein sehr guter Spieler für die spanische Nationalmannschaft schon ist, sage ich nein. Deshalb gebe ich ihm Gernot da recht. Ist auf jeden Fall für mich kein Favorit auf den EM-Titel. In der Gruppe aber auch Favorit auf Platz 1.
Das Problem ist halt, du suchst in dem Kader, du liest in dem Kader durch die Bank gute Spieler, aber du liest keinen Weltklasse-Spieler. Das ist halt das Problem. Und ich glaube, der Star der Mannschaft von der Leistung her ist Rodri.
Ja.
Weil Rodri einfach... Der hat bei City so eine bombenfeste Saison gespielt.
Super Saison.
Aber der macht dir halt keinen Unterschied. Das ist das Problem. Und Rodri ist ein Spieler, den tust du in eine sehr gute Mannschaft und die wird Weltklasse.
Ja.
Aber Spanien ist keine sehr gute Mannschaft. Und da hüpft auch ein Petri mit rum. Nur mal so nebenbei. Die Abwehr ist unglaublich alt. Da fehlt es auch an jungen Talenten.
Ein Rodri kannst du zu Arminia Bielefeld stecken. Ja, der macht dir da einen guten Sechser, wird dann aber wieder weggekauft.
Das ist so genau das. Ein Rodri ist im Grunde so...
So, was ich sagen will, Arminia Bielefeld kommt dadurch auf keinen Europa-League-Platz.
Aber die steigen nicht ab, weil Rodri super spielt.
Und der wird dann weggekauft. Dann haben wir Schweden in der Gruppe.
Ja, Schweden ist die größte... Also Schweden ist halt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schweden ist irgendwie so ein...
Für die EM,
oder? Nein,
abgesagt.
Nein. Das Problem bei Schweden ist, ich weiß nicht, irgendwie denkt man bei Schweden vom Namen her, dass die viel besser sind als die sind. Aber die sind halt wirklich schlecht. Und das Einzige, was schon Schweden im Kopf war, ist das 4-4 gegen Deutschland vor ein paar Jahren.
Aha.
Bei Schweden hat sich schon durchgesprochen, dass da Markus Berg dabei ist und der war vor 10 Jahren mal bei Hamburg.
Komm, lassen wir es sein.
Emil Forsberg, Star der Mannschaft.
Ja, komm, springen wir ins nächste Land. Polen, da haben wir auch den einen Star. Ja, Lewandowski.
Spielt Rosicki noch? Achso. Der war ein Tscheche, ich weiß. Ich habe ihn mit Smolarek verwechselt.
Also wir haben zwei Stars in der Mannschaft. Wir haben einmal Robert Lewandowski vorne und die eiserne Kante Klick hinten.
Den habe ich in so viel FIFA-Pack schon gezogen. Das wollte ich nur kurz dazu sagen.
Ja, also Polen, ja, müssen wir jetzt auch nicht lang drum rumreden. Dann kommen wir noch auf die Slowakei. Ich glaube, bis auf gute Torhüter haben sie jetzt auch nicht viel. Will mich da jetzt nicht weiter aus dem Fenster lehnen. Ich hoffe, ich vergesse keinen und blamier mich jetzt, aber...
Ich suche gerade irgendwie einen von FC Duck. Haben wir aber keinen einzigen dabei.
Blackman?
Mhm, Blackman. Ist mit Sicherheit bei der slowakischen 8. Ja. Ich hoffe, ihr versteht Lukas Humor, sonst könnte man denken, der ist behindert. So, gehen wir in eine ganz interessante Gruppe für Deutschland.
Gruppenprediction.
Gruppenprediction ist eigentlich so gemacht, wie wir es schon gesagt haben.
Ja.
Spanien, Schweden, Polen, Slowakei. Polen hat aber auch ein paar Rechte vielleicht auf den zweiten, wenn sie sich anstrengen.
Ja, lang auf den Lewandowski. Bruder, schlag den Ball lang.
Das ist so eine Kreisliga-B-Mannschaft, die vorne einen haben, der mal KHL gezockt hat.
Guter Call.
So, kommen wir zu der Gruppe, wo drei potenzielle EM-Favoriten eigentlich dabei sind.
Ja, also das wird jetzt übel. Ungarn. Also nicht übel wegen Ungarn.
Wir nehmen Ungarn vorweg, weil ich Ungarn nicht vorlesen werde, weil Ungarn fehlt an der Gruppe, wird mit 0 Punkten. Und einem Torverhältnis von 1-15.
Entschieden. Dann haben wir Portugal, Frankreich, Deutschland.
So, wir fangen mit Portugal an. Einfach zuhören, zurücklehnen und ich gebe euch ein paar Namen. So.
Gib sie uns.
Cristiano Ronaldo.
Gib ihm.
André Silva. Diego Jota. João Felix. Rafa Silva. Bernardo Silva. Bruno Fernandes, Renato Sanchez, Danilo Pereira, João Moutinho, Ruben Neves, Mario Rui, João Cancelo, Luis Neto, José Fonte, Ruben Dias, Pepe, Rui Patricio, Antonio Lopez. Das ist der Kader von Portugal. Mit dem Kader hast du Anspruch auf einen EM-Titel.
Ja.
Der Kader ist durch die Bank.
Das ist einfach krank.
Ihr müsst euch das so vorstellen, der Kader ist nicht weit von Frankreich weg. Das klingt dumm, aber ihr müsst so sehen, es spielen am Ende 11 Leute. Und die erste Elf von Portugal hat eine Qualität. Ich glaube, viele unterschätzen, was Portugal für eine Qualität hat in der ersten Elf. Und Portugal ist deswegen, glaube ich, im Kopf von vielen eine Überraschungsmannschaft. Die sind aber für mich einer der Top-Favoriten.
Sind sie auf jeden Fall. Also ich sag mal, bei der EM, die sie gewonnen hatten, waren sie für mich auf jeden Fall viel mehr Überraschungsmannschaft als jetzt. Ich würde sagen, den Kader lassen wir erstmal so stehen.
Und setzen ihn nachher in die Relation zu den
Resten. Ich sag mal, lasst den einfach auf euch wirken. Ja, jetzt gehen wir mal zu Frankreich.
Richtig. Ich gebe euch wie gerade einfach ein paar Namen. Ben Yedder. Benzema ist nach fünf Jahren, ist er zurück in der Nationalmannschaft. Gut für Frankreich, schlecht für den Rest.
Ja.
Coman, Dembele, Giroud, Griezmann, Mbappé, Thuram, N'Golo Kanté, Lemar, Pogba, Rabiot, Sissoko, Tolisso, Zuma, Varane, Pavard, Lenglet, Kunde, Kimbembe, Lucas Hernandez, im Tor Hugo Lloris.
Da fallen mir aber direkt zwei Sachen ein, die ich absolut nicht verstehen kann. Ich weiß nicht, ob du direkt daran denkst.
Theo Hernandez
ist ein Punkt, gebt mir
nicht in den Kopf rein.
Gar nicht in den Kopf rein, also gebt uns wirklich, bitte. Können wir den nicht einbürgern? Ja.
Boah, wäre der krass bei uns Linksverteidiger. Puh.
Das wäre geistkrank und ich verstehe nicht, warum ein... Ich sage das als Bayern-Fan, ich finde den eigentlich gut. Er war mir aber die Saison zu oft verletzt und in der Saison war auch nicht gut. Tolisso, ich weiß nicht, warum da ein Tolisso mit kann. Und jemand wie Upamecano lässt man dann draußen.
Ich finde es ganz interessant, dass du einen Upamecano da lässt. Du lässt einen Mukiele auch daheim.
Stimmt, Mukiele
fehlt auch. Das ist schon... Also, hättest du ein Pavard über Mukiele geholt?
Nein.
Das ist das, was ich mich auch gefragt habe. Aber
ich muss sagen,
Mukiele, ich glaube, Deschamps hat sich was dabei gedacht, oder? Ist der amtierende Weltmeister? Hey. Ja, zu dem Kader will ich eigentlich auch nicht so viel verlieren, weil ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, hat Ahnung von Fußball. Und jeder, der Ahnung von Fußball hat, sollte eigentlich schlucken, wenn er diesen Kader hört.
Ja.
Weil der Kader ist ein Atomschlag.
Ja, der tut weh.
Wie
gesagt, du lässt dann einfach Spieler draußen, wo ich sag.
Hast auch einen Konaté daheim.
Die spielen in jeder anderen Mannschaft.
Die erste Elf von Frankreich ist sehr, sehr stark. Aber die zweite Elf ist fast genauso stark. Und das ist
wie City.
Das ist City, ja. Wobei noch schlimmer. Das ist also, was die daheim lassen können, was die auf die Bank setzen können.
Ich sag mal, die Mannschaft, die sie dann mitnehmen, wäre auch mit ein Geheimfavorit bei der EM.
Auf jeden Fall. Es ist sehr ärgerlich, in was für einer Gruppe Deutschland da gelandet ist.
Ja.
Kommen wir mal zu Deutschland. Jo, der Kader, den lese ich auch erstmal vor, einfach um ihn in Relation zu setzen, würde ich sagen, macht am meisten Sinn. Manuel Neuer, Bernd Leno, Kevin Trapp, Niklas Süle, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Robin Koch, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Robin Gosens, Joshua Kimmich, Emre Can, Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka, Florian Neuhaus, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz, Thomas Müller, Jonas Hofmann, Timo Werner.
Kein schlechter Kader.
Fällt mir direkt eine Sache auf, die mich tierisch ankotzt, ist Riedle Baku.
Gebe ich dir 100% recht. Ich weiß nicht, ob das aber bei Riedle Baku auch ein Ding ist, weil ich weiß nicht, wie das ist, muss ich ehrlich sagen, weil er jetzt bei der EM, bei der U21-EM mitgespielt hat, ob es da dann Regularen gibt, dass man sagt, okay, da kann er jetzt nicht mitspielen, weiß ich nicht, aber wenn es
dann wäre er ja nicht so im Gespräch gewesen.
Ja, das stimmt.
Glaube ich nicht. Das Problem ist, Joachim Löw lernt irgendwie nicht aus seinen Fehlern. Und ich sehe halt jetzt schon Emre Can Rechtsverteidiger
zocken. Ich habe gar keine Lust. Und Emre Can, ich finde...
Ist ein sehr guter Spieler.
Aber kein guter Rechtsverteidiger.
Aber ich weiß nicht, das ist nach demselben Prinzip, ihr habt bestimmt alle Frankfurt gegen Bayern in der Rückrunde gesehen, was ein Kostic mit dem Süle gemacht hat.
Ja.
So, und das ist nichts. Das Problem ist, ein Mbappé ist viel besser als ein Kostic und ein Can und ein Süle geben sich auf rechts nicht. Also das Problem ist einfach, ich verstehe es halt nicht. Wir sind halt damit 2014 Weltmeister geworden, ja, mit der Taktik, mit Mustafi auf rechts. Aber was ich halt nicht verstehen kann ist, du hast einen sehr schnellen, sehr aufstrebenden Rechtsverteidiger in Riedle Baku und nimmst ihn halt nicht mal mit.
Verstehe ich nicht.
Dummes Beispiel jetzt, auch ohne Fanbrille, warum nimmst du als Backup nicht einen Erik Durm mit auf rechts? Du hast halt auf der Außenverteidigerposition niemanden, das ist halt so. Aber ein Erik Durm ist ein solider Rechtsverteidiger.
Wovor ich ja Angst habe, was ich glaube, hab das jetzt auch oft gelesen, dass er plant, Kimmich rechts spielen zu lassen.
Da nimmst du halt uns unseren besten Sechser weg.
Um dann Gündogan, Kroos, Goretzka.
Ist ein super Mittelfeld, aber wie gesagt...
Nimmst unseren besten Sechser weg.
Zweite Personalie, über die ich kurz reden will, ist Musiala.
Ich fühl's.
Ich fühle es an sich auch. Ich finde es aber...
Ob er sich's mehr verdient hat als andere.
Da haben wir einen Maxi Arnold, einen Armin Younes, die halt einfach mehr Spielanteile dieses Jahr gesehen haben in der Saison. Und Musiala kam halt immer nur zum Einsatz, wenn Bayern schonen muss.
Haben sie, ich weiß halt nicht, ob das dann mit ein Versprechen war. Du hast ja Musiala von Deutschland überzeugt, ja, nicht zu England zu gehen. Vielleicht war das ein ausschlaggebender Punkt für so einen Jungen schon, zu sagen, ey, wenn du dich für uns entscheidest, bei England bist du nicht dabei, bei uns bist du dabei. Kann so ein Punkt gewesen sein, warum er jetzt dabei ist. Das und ich sag ganz ehrlich, wenn der in 10 Jahren unser Top-Spieler ist, wofür er die Veranlagung hat, von dem, was ich gesehen habe, und das der Grund ist, warum er für Deutschland spielt, sage ich gar nichts.
Ich gebe dir mal einen Call. Jamal Musiala ist dabei, daheim ist Florian Wirtz.
Ja, aber das ist halt, Florian Wirtz hat da keine Entscheidung gehabt. Also was heißt keine Entscheidung gehabt? Ich weiß nicht, wie er verwurzelt ist, ja.
Das finde ich ist kein gutes Argument. Du hast einen Florian Wirtz, der die komplette Saison als Leistungsträger von Leverkusen gezockt hat.
Ich weiß ja nicht, was bei den Verhandlungen abgelaufen
ist. Das ist aber mir grundsätzlich als Fan egal. Sondern mir geht es darum, dass Jamal Musiala so weit entfernt von einem Leistungsträger von Bayern ist, wie Stefan Ilsanker von einem guten Fußballer. Und Florian Wirtz trägt mit die Offensive von Leverkusen und ist im selben Alter. Und Florian Wirtz hat es um Längen mehr verdient, mitgenommen zu werden als Musiala. Darum geht es. Dass Musiala, einen höheren Peak hat, eine höhere Prime, eine höhere maximales Niveau, was er erreichen kann, ist meiner Meinung nach klar, weil Wirtz ist sehr gut, aber Wirtz ist nicht der neue Kai Havertz. Das von dem Narrativ sollte man sich verabschieden, weil ich finde, das ist Florian Wirtz nicht. So überstark wie Kai Havertz ist er nicht. Aber man muss halt fair sein und das ist nicht fair. Auch ein Julian Brandt sitzt daheim. Nur mal so auch nebenbei. Das ist alles, es ist sehr schwierig, einen Musiala halt mitzunehmen und das den ganzen, die daheim sitzen, auf derselben Position zu verklickern, der ist dabei, ihr nicht. Weil ein Musiala ist ein Reservespieler bei Bayern. Das ist halt so.
Wobei er sich die letzten Spiele jetzt wirklich zu einem abwechselnden Stammspieler gemausert hat.
Joa. Ach so, einen habe ich euch unterschlagen. Das wollte ich nämlich extra. Thomas Müller habe ich genannt, aber über den wollte ich auch noch reden. Freut mich ungemein.
Mich auch.
Thomas Müller
sehr wichtig.
Wird, glaube ich, auch in der Startelf zu finden sein und wird wahrscheinlich auch der wichtigste Mann der EM
sein. Auf jeden Fall. Ich finde, Thomas Müller kann man nicht mitnehmen. Thomas Müller ist für mich.
Also kann man nicht mitnehmen.
Das, aber für mich ist Thomas Müller kein Spieler, den man mitnimmt und dann auf die Bank setzt. Du kannst einen Thomas Müller meiner Meinung nach nicht einwechseln.
Geht aber. Ach so, nicht. Ja.
Das habe ich gemeint.
Auf jeden Fall. Robin Koch hat mich ein bisschen gewundert, bin ich ehrlich.
Ja, dafür den hätte ich auf jeden Fall Boateng mitgenommen.
Gut, ja, Gruppeneinschätzung.
Gruppeneinschätzung, also, ich sage euch das vorneweg. Meine ehrliche Meinung, je mehr ich mir öfter Gedanken über die Gruppe mache, ganz ehrlich, es kann jeder mal über jeden stolpern. Der eigentliche Favorit ist Frankreich. Es kann aber auch sein, dass Deutschland auf Platz 1 ist. Es kann aber auch sein, dass Portugal auf Platz 1 ist. Der eigentliche Favorit in der Gruppe als amtierender Weltmeister ist für mich Frankreich. Ja. Auch wenn es natürlich wehtut zu sagen. Aber was sollen Leute aus Ungarn jetzt sagen? Ja.
Die fühlen sich, glaube ich, ein bisschen verarscht.
Die fühlen sich richtig verarscht. Also
obwohl, haben drei geile Spiele. Das war
ungefähr so wie bei der einen Champions-League-Auslosung, wo Inter Mailand, Dortmund und Barca in der Gruppe gekommen sind. Der eine von Roter Stern Belgrad sich auf der Tribüne gar nicht mehr eingekriegt.
Hat nur noch gelacht.
Nur noch gelacht. Ja. Der hat gewusst, ah.
Also, so wie ich das bei dir raushöre, Frankreich, Portugal, Deutschland.
Nee, ich gebe meinen Call ab, weil ich das so will. Kann anders sein, ihr könnt anderer Meinung sein. Ich kann die andere Meinung auch sehr, sehr gut vertreten. Ich sag Frankreich, Deutschland, Portugal und Ungarn. Ich sag's so, ich hoffe so und ich als Deutscher muss es einfach so sagen, muss es machen.
Ich habe eine Fanbrille die hat jeder bei Deutschland. Das ist nicht sowas wie bei Bayern.
Ist es nicht.
Ich will, dass Deutschland diese Gruppe übersteht und mein Wunsch ist Portugal, Deutschland. Ich hasse Frankreich eigentlich, weil super unsympathischer Kader und ich habe Angst vor denen. Aber Meine Fußballmeinung, mein Sachverstand in dem Thema sagt mir, ich habe zwei Top-Favoriten auf die EM in der Gruppe und einen Mitfavorit. Und der Mitfavorit ist Deutschland. Und die Top-Favoriten sind Frankreich und Portugal. Ich denke, dass es Frankreich und Portugal machen. Ich hoffe und will, dass es Deutschland macht.
Wie gesagt, also ich könnte es natürlich vom Herzen jedem anderen Land, das hier mitspielt, ja. Aber ist einfach schwierig. Ich hoffe, dass Deutschland den Platz 2 belegt. So, jetzt sind wir mit unserem ersten Punkt. Hat sich schon lange gezogen. Kadercheck und Gruppencheck durch. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt nochmal in einen kleinen Turnierbaum-Teaser.
Ich freue mich so auf die EM. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Weil, ich weiß nicht, es gab lange einfach irgendwie nichts mehr, worauf man sich im Fußball so richtig gefreut hat. Klar, man hat sich gefreut, dass nach der Corona-Pause die Saison weitergeht, aber jetzt wieder mit Fans. Ich habe da richtig Bock drauf und ich freue mich wirklich, wirklich ungemein auf die EM und ich hoffe einfach, dass Deutschland das irgendwie macht. Vielleicht gewinnen wir die EM, wer weiß. Dann geht Löw als Europameister und Weltmeister. Schürzen gönnen.
Kann ich ihm Gernot auf jeden Fall nur recht geben. Ich lese euch jetzt mal potenzielle Achtelfinalspiele vor. Ja, wir fangen jetzt einfach mal... Oh. Jetzt habe ich sie falsch aufgemacht.
Bin ich mal gespannt.
Wir fangen an mit D2 gegen E2. Gruppe D haben wir Kroatien, England, Schottland und Tschechien. Da hätte ich jetzt, wie wir vorhin schon gesagt haben, auf Platz 2 die Kroaten gesehen.
Joa.
Die Kroaten würden dann spielen gegen E2. Da haben wir predicted Schweden. Da würde ich dann mal sagen, setzt sich Kroatien durch.
Wird Kroatien nicht gegen den Ersten auf Gruppe E spielen?
Mm-mm. Aber D2 sind ja Zweiter. D2 gegen E2 spielt. Dann spielt F2 gegen einen der besten Drittplatzierten.
Okay.
F1, Entschuldigung. F1 ist dann wahrscheinlich Frankreich gegen den Drittplatzierten.
Kann man schwer sagen, wer das jetzt wird.
Kann man schwer sagen. Ich sag mal, es kann von Schweiz-Türkei in der einen Gruppe sein zu vielleicht Schottland, ja, vielleicht Polen. Ist jetzt schwer vorauszusagen. Dann haben wir das Achtelfinale 2 mit A1 gegen C2. In A1 hatten wir Italien gesetzt. C2 hatten wir Österreich gesetzt.
Interessantes Spiel.
Würde ich auf Österreich gehen. Danach haben wir B1 gegen den nächsten besten Drittplatzierten. In B1 haben wir Belgien.
Gegen die eben genannten. Das könnte übrigens auch Deutschland
sein. Können Deutschland oder Portugal sein.
Das fällt mir jetzt im Nachhinein auf.
Mir auch. Ich habe es gar nicht gewusst.
Ich habe das auch nicht gewusst. Aber das Problem ist, das hilft uns in der Gruppe auch nicht weiter, weil du kannst in der Gruppe trotzdem mit 3 Punkten rausfliegen. Nur mal so nebenbei. Wäre aber interessant natürlich.
Wäre ein interessantes Spiel, da würde ich auf Deutschland setzen.
Wenn es Deutschland wird, würde ich da auf Deutschland setzen, weil Belgien einfach ein großes Spiel nicht abliefert.
Genau, dann haben wir D1 gegen F2. D1 haben wir England gegen F2. Oh, Portugal oder Deutschland? Puh.
Ich hoffe, dass Deutschland Dritter wird.
Ich auch. Erster oder Dritter werdet, ja, nicht Zweiter.
Wenn ihr Zweiter werdet, wenn wir Zweiter werden, gehen wir im Achtelfinale ganz sang- und klanglos mit 3-0 baden.
Ja.
England, die sind nicht da, um Freunde zu finden.
Dann haben wir E1, da hat man Spanien gesetzt gegen den nächsten Drittplatzierten. Wie gesagt, kann einer der genannten Mannschaften werden von Schweden. Vielleicht rutscht auch Deutschland hier rein.
Da hätte ich Bock drauf. Die Spanier, da gibt es noch eine offene
Rechnung. Gibt's eine Revanche. Danach, wie gesagt, alles andere zu predikten, wird ziemlich schwierig. Ich würde sagen, unsere Favoriten haben wir genannt. England, Frankreich und Portugal. Mit Favorit, kein Hauptfavorit, Deutschland.
Und Belgien.
Und Belgien
als Mitfavorit, ja, auf jeden Fall. Mein Tipp für die Überraschungsmannschaft, denke ich, könnte ich mir vorstellen, dass die Schweiz ein sehr gutes Turnier spielt.
Oder Österreich.
Eins von den beiden. Vielleicht scheiden sie auch beide in der Vorrunde raus und die lacht uns alle aus.
Kann sein.
Man weiß es nicht. Und mein Tipp zum Spieler des Turniers, beziehungsweise zum Torschützenkönig, geht an Harry Kane.
Könnte auch ein Mbappé werden.
Können auch Cristiano Ronaldo werden.
Kann auch Cristiano Ronaldo werden, wobei, ich sag mal, der hat schon eine schwierige Gruppe, da hat es Harry Kane in der Gruppe auf jeden Fall einfacher. Würde ich mitgehen. Hey, gehe ich mit.
So, dann sind wir bei der EM durch und dann teasern wir euch schon mal für die zweite verkürzte Halbzeit ein, die vorausschauend am Sonntag kommt. Nagelt uns nicht drauf fest. Kann auch sein, dass sie auch ein paar Tage später kommt.
Bitte, ich will nicht wieder mit Instagram-Nachrichten zugespammt werden. Wir wollen das nicht. Dass mein Handy auf jeden Fall da sich aufhängt. Lasst es sein.
Nicht wieder die 99-plus-Markierungen.
Gar keine Lust. Macht mal langsam. Vielen Dank.
Er kommt auf jeden Fall. Und dort wird es dann, wie gesagt, haben wir vorhin schon angeteasert, um die Bundesliga gehen, um die La-Liga-Entscheidung, um aktuelle News. Vielleicht hat Frankfurt mittlerweile mal einen Trainer dann.
Genau, also wir gehen die ganze
Zeit vorausschauend nicht. Aber vielleicht können wir den Transfer von Josh Sargent verkünden. Hätte ich auf jeden Fall gar keinen Bock drauf. Nee, aber...
Deshalb, ich hatte auch im letzten Podcast gesagt, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, Eintracht auf Platz 4. Wenn der Transfer passiert, nehme ich es auf jeden Fall zurück.
Also, seid gespannt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Checkt unseren Instagram-Channel ab. Findet ihr auch nochmal in der Beschreibung vom Stream. Ansonsten würde ich mich verabschieden. War super, dass ihr zugehört habt. Hat Spaß gemacht. Das war's von mir.
Macht's gut. Wunderschönen Abend euch noch.